Sehr genialerweise haben wir schon das ganze Kapitel Epheser 5 vorhin gelesen hier, wurde uns vor Augen geführt. Und das hat damit zu tun, dass ich heute die Predigt basiere auf Epheser 5, 18 und 19. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Eine Aufforderung von Paulus, werdet voller Geist. Und diese Aufforderung ist dann natürlich zugleich auch eine Verheißung. Denn Gott fordert uns nicht zu etwas auf, was er nicht dann auch erfüllen würde. Und interessant ist, dass diese Aufforderung also parallel gesetzt wird hier zu etwas, das uns allen bekannt ist. Einigen aus der Praxis, anderen den Abstinenzlern, wie man früher gesagt hat, nur aus dem Schauen, nicht aus dem selber trinken. Aber interessant, diese Parallele zwischen Wein und Heiligen Geist. Und das sagte Maria ja gerade schon, dass ich da heute mit euch ein paar Parallelen anschauen will. Zunächst mal aber nochmal so diese Frage, ja komisch, werdet voller Geist. Also ganz wörtlich übersetzt müsste man sagen, werdet immer wieder voller Geist. Ja, weil wir haben hier in dem Grundtext im Griechischen eine Zeitform, aorist, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig, aber die besagt eigentlich, das geschieht immer wieder. Und das ist also mal so eine grundsätzliche Einstellung und Vorstellung, die wir teilen oder vielleicht auch nicht. Wie ist das bei euch? Ist es so, dass ihr sagt, ja gut, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, dann ist das doch ein für alle Mal geschehen. Aber dieser Vers sagt uns eigentlich eher sowas, wie ein berühmter Fußballtrainer einmal sagte, Flasche leer. Kleines Quiz, welcher Fußballtrainer hat das gesagt? Das ist ein bisschen länger her. Trapattoni, Giovanni Trapattoni, war seinerseits Trainer beim FC Bayern München und er war sehr erbost nach einem Spiel, weil seine Kicker nicht so gespielt haben, nicht so gekämpft haben, nicht so gerannt sind, wie er sich das vorher vorgestellt hat. Dann hat er so eine spontane Wutrede gehalten und darin sagte er dann unter anderem, was erlauben, Strunz? Ja, also Strunz war einer der Spieler, der ist auch berühmt geworden dadurch. Was erlauben Strunz? Flasche leer! Wie sieht's bei dir aus? Keine Sorge, du musst jetzt nicht ein Bundesligaspiel bestreiten, da würden wir alle alt aussehen. Aber Paulus benutzt also diesen Vergleich, dass man voll sein kann oder halb voll oder leer. Und ich finde dieses Wort sehr, sehr gnadenvoll. Denn wäre es nicht so und Gott würde sagen, okay, du hast dich bekehrt, ich habe dir das Geschenk der Wiedergeburt gegeben und du hast mich gebeten, ich habe dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, jetzt sieh mal zu, dass das immer gut so bleibt und wenn du das verlierst, dann hast du eben Pech gehabt. Das wäre echt grausam, das wäre dramatisch, dann würde ich sagen, haben wir alle keine Chance. Aber Gott ist gnädig und er sagt, ich erfülle euch immer wieder mit dem Heiligen Geist. Ich möchte eine andere Illustration benutzen, die uns so ein bisschen auf die Spur bringt, bei der Vorstellung, ja, wie ist das denn? Ich meine, wir wollen ja nicht sündigen, wir wollen ja nicht den Heiligen Geist betrüben, wir wollen ja nicht, dass er wenig Platz nur noch in uns hat. Das ist ja nicht unser Ziel, sofern wir wirklich Jesus kennengelernt haben und dankbar sind für die Erlösung, für die Vergebung. Aber Jesus hat es mal in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt, ich muss euch von Zeit zu Zeit die Füße waschen. Das war auch kurz bevor er ans Kreuz ging. Und Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und er hat einen Vergleich gezogen. Er hat gesagt, okay, das, was ich hier geistlich mit euch tue, also er hat es wirklich praktisch getan, weil es damals ja auch üblich war, die Leute waren vertraut mit so etwas. Und dann hat er es aber übertragen daraufhin. Er hat gesagt, ja, ihr habt immer wieder mal mit Sünde zu tun und von daher braucht ihr immer wieder Reinigung. Die Jünger haben ja zuerst sich total gesträubt und haben gesagt, was, du wäschst uns die Füße? Das war natürlich auch krass, weil er war der Meister, der Rabbi. Und Jesus hat es dann übertragen und im Großen und Ganzen, ich springe da jetzt mal ganz schnell hin und sagt er, diese Erde hier, die ist staubig sozusagen. Und es geht hier nicht um Reinheit der Füße, es geht um die Reinheit des Herzens. Und so wie wir auf dieser Erde hier leben, die voll ist von Zerbrochenheit, von Sünde, von Grausamkeiten, von Hintergedanken, von Lüge, von Halbwahrheiten und so weiter. Ja, wir sollen nicht sündigen, aber es kommt vor, dass wir uns verunreinigen, dass sozusagen unsere Füße unrein sind. Und so wie Petrus sich damals total geweigert hat und hat gesagt, nein, nein, wasch mir nicht, das geht doch gar nicht. Und dann hat Jesus ihm das erklärt und dann hat er gesagt, okay, aber wenn das so ist, dann wasch mich ganz. So, das ist typisch Petrus. Und dann hat Jesus gesagt, nein, 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 ihr seid schon rein um des Wortes willen. Aber trotzdem braucht ihr Reinigung, weil diese Erde staubig ist. Übertragen gesagt, diese Erde ist voller Sünde, diese Welt ist voller Sünde. Und obwohl wir nicht sündigen wollen, passiert es halt, dass wir sündigen. Zum Teil auch, weil wir bestimmte Gewohnheiten, weil wir auch Zeit brauchen, bestimmte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Bei manchen werden wir so befreit und bei anderen Gewohnheiten, da braucht das einfach eine Zeit. Und Gott ist gnädig und hat ja auch deswegen das Abendmahl eingesetzt, damit wir regelmäßig das Abendmahl feiern, einfach demütig zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, ich weiß, ich bin schon rein um deines Wortes willen, ich habe mich schon bekehrt, ich wurde getauft, aber ich brauche jetzt nochmal, dass du mich reinigst. Und so wie wir gereinigt werden, was wir werden ja auch gleich das Abendmahl feiern, wieder mal, endlich wieder, auf eine Art und Weise, wie wir es eigentlich immer gehandhabt haben, bis Corona kam. Wir werden heute das Abendmahl wieder in dieser Form feiern. Ich freue mich schon so darauf, wenn ihr dann nach und nach nach vorne kommt und wir werden auch Gebet hier anbieten. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir meist eine sehr dichte Heilig-Geist-Atmosphäre hier in diesem Raum hatten und das ist auch mein Wunsch für heute. Ja, wir brauchen also die Reinigung. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet immer wieder voller Geist. Lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ja, dieser Kontrast ist ja schon irgendwie krass. Also ich meine, wenn Paulus das nicht geschrieben hätte, ich weiß nicht, ob ich mich wagen würde, das zu predigen, diesen Betrunkensein zu vergleichen mit dem Heiligen Geist. Na gut, die Bibelleser wissen, an Pfingsten war genau das die Reaktion der umstehenden Leute, die nicht begriffen haben, was sich hier übernatürlich abspielt. Und Petrus hat es dann erklärt, hat gesagt, ihr lieben Leute, es ist 9 Uhr morgens, ihr denkt doch wohl nicht, dass wir jetzt schon betrunken sind. Wie ist es, wenn wir Wein trinken, vielleicht auch zu viel Wein trinken? Und wie ist es, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Voll des Weines, voll des Geistes. Nun, eine Parallele ist, dass wir einen anderen Einfluss zulassen auf unser Leben. Quasi so einen Fremdeinfluss. Wir erlauben oder wir laden ein, einen anderen Einfluss uns zu beeinflussen. Ja, so wie es eben an Pfingsten so aussah, als wenn sie betrunken waren, zumindest für die Umstehenden, so waren sie aber voll des Geistes. Sie waren von außen, sprich vom Heiligen Geist, beeinflusst worden. Und nein, sie waren nicht betrunken, sie waren voll des Geistes. Nun, beim Alkohol ist es ja ziemlich wichtig, dass man klar ist, wie intensiv soll denn der Einfluss sein. Ja. Wenn der zu groß ist, dann gibt es schlechte Auswirkungen, was hier mit dem einen Wort nur beschrieben ist, Ausschweifung. Also dann verliert man seine Grenzen, seine Kontrolle. Man steht quasi unter fremder Kontrolle, unter der Kontrolle des Alkohols. Man tut Dinge, für die man sich dann später schämt, wenn man denn zu viel getrunken hat. Ganz anders ist es mit dem Heiligen Geist. Das ist das Schöne. Der Heilige Geist, da kann man eigentlich nicht zu viel von kriegen. Und da wird es auch keine negativen Folgen geben. Ganz im Gegenteil. Der Heilige Geist, und das ist eben so ein Kontrast, den Paulus hier anstrebt, ist ein zusätzlicher Einfluss quasi von außen, der uns verändert, aber nur zum Guten. Unter fremdem Einfluss stehen. Eine zweite Parallele ist, wir werden mutiger, die Wahrheit zu sagen. Es ist ganz interessant, Vielleicht die, die noch nie zu viel Alkohol getrunken haben, verstehen das jetzt erstmal nicht so schnell. Aber wir müssen uns nur mal so vorstellen, diese klassischen Thekensituationen. Ja, und man sagt ja so, die Frauen, die können das eh schon ganz gut so aus ihrem Inneren reden, aber Männer tun sich sehr schwer. Aber wann reden die Männer auch mal ganz offen aus ihrem Inneren? Ja, zum Beispiel, wenn sie ein paar Bier oder ein paar Wein getrunken haben, in der Kneipe ihres Vertrauens am Tresen stehen und irgendwann werden sie so redselig und sie reden auch von den inneren Dingen und sie öffnen sich und das ist einfach diesen Mut, den sie haben. Sie verlieren dann ein Stück weit so die Kontrolle und sie reden mutiger auch über schlechte Dinge in ihrem Leben. Wie ist es mit dem Heiligen Geist? Nun, der Heilige Geist macht uns auch mutig, die Wahrheit zu reden. Wir sehen das ja ganz klassisch an Petrus, an Pfingsten, denn wenn wir sein Leben anschauen, dass er dort predigt und er vor 3000 Leuten oder mehr Leuten noch in Jerusalem, in der Hauptstadt, bei diesem Fest, den Leuten sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, muss ich sagen, wow, das ist krass. Denn wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber das wusste er in dem Moment nicht. Es hätte gut sein können, dass die Steine geflogen wären. Ich meine, er hat ja allen hier gerade ganz massiv mal den Spiegel vorgehalten und ihnen gesagt, hallo, ihr seid schuld an dem Tod von Jesus. Also das geht nur, wenn man richtig mutig ist. Und wir alle kennen ja mehr oder weniger Situationen, wo wir die Wahrheit kennen und wissen oder wo wir denken, ja, ich sollte doch was von Jesus sagen. Und dann kneifen wir und wir sind feige und wir schämen uns und wir tun es nicht. Jemand hat mal gesagt, das ist eigentlich auch so eine Art intellektuelle Hürde. Gerade in unserem Kontext, in unserer Gesellschaft. Es ist nicht cool, offen von Jesus zu reden und schon gar nicht, dass wir Menschen Sünder sind und Erlösung brauchen. Da ist richtig so eine massive Wand davor. Und wichtig ist, und es geht ja auch darum, dass wir das natürlich nicht in Arroganz machen. Aber wenn wir es in Demut tun und uns mit drunter stellen, dass eben wir auch Sünder sind und die Vergebung brauchen von Jesus, dann wäre es eigentlich gut, wenn wir mutiger würden. Und das ist auch eine Parallele. Der Heilige Geist macht uns mutig, die Wahrheit zu sagen. Wie es zum Beispiel der Prophet Micha ausgedrückt hat in Kapitel 3, Vers 8. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Mut, um Jakob sein Übertreten und Israel seine Sünde anzuzeigen. Der Heilige Geist macht uns mutig. In Demut und weil wir selber Erlöste sind, aber diese Wahrheit zu verkündigen, dass wir alle Vergebung brauchen für unsere Schuld, dass Jesus dafür gestorben ist und dass das notwendig ist, um dem Zorngericht Gottes zu entgehen. Petrus hat diesen Mut gehabt, aber nicht, weil er zu viel Wein getrunken hat, sondern weil er voll des Geistes war. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, diesem klassischen Bibelvers, wird genau dasselbe ausgedrückt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und das hat sich erfüllt. Der Heilige Geist hat die Menschen bekräftigt, ermutigt, gestärkt und sie haben das Evangelium gepredigt als Zeugen, als solche, die es selbst erlebt haben. Nicht die vollkommene theologische geschliffene Rede, wo wir manchmal auch zurückschrecken und denken, na, ich kann das ja nicht so gut sagen. Nein, das musst du gar nicht. Aber wenn du Jesus kennst und er dich erlöst hat, dann darfst du in der Kraft des Heiligen Geistes mutig werden und sagen, was du erlebt hast, dass du ein Zeuge von Jesus bist, dass es ihn wirklich gibt, dass er wirklich auferstanden ist, dass er heute da ist und dass er jeden Menschen liebt und retten will. Eine dritte Parallele ist die Ausgelassenheit. Wir dürfen ausgelassen sein. Der Heilige Geist, vielleicht helft ihr mir gerade mal, die Frucht des Heiligen Geistes. Was steht in der Frucht des Heiligen Geistes? Na, habt ihr früh geklickt, okay, kein Vorwurf. Aber hier ist schon direkt das Ergebnis. Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes. Ja, es ist wahr, dass es Zeiten gibt, wo wir zu Recht traurig sind, wo wir trauern, entweder über große Not, wie unsere ukrainischen Geschwister das zum Beispiel ja gerade massiv erleben und wir mit ihnen traurig sind und mit ihnen beten und klagen vor Gott. Wir hatten gestern einen sehr bewegenden ersten ukrainischen Gottesdienst hier im kleinen Saal. Ungefähr 20, 25 Leute waren wir da. Wir hatten Lobpreis auf Ukrainisch. Gott sei Dank für die Gabe, in Sprachen zu singen. Ich konnte mitsingen, obwohl ich kein Ukrainisch kann. Und wir haben das Wort Gottes angeschaut. Wir haben zusammen gebetet unter Tränen für die Ukraine. Ja, Traurigkeit und Trauer sollten wir nicht künstlich eliminieren aus dem Leben, dass das irgendwie nicht zum Leben mit Gott gehört. Aber ich sag mal, die Grundmelodie, der Grundklang unseres Lebens ist Freude. Und das ist eine Freude, die kommt vom Himmel. Das ist eine Freude, die wirkt der Heilige Geist. Und man kann mitten in schweren Zeiten sich freuen. Ja, es ist sogar notwendig, damit wir nicht verschlungen werden von depressiven Gedanken und Gefühlen. Wir brauchen die Freude des Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. So, wir brauchen diese Balance. Und der Heilige Geist ist eben nicht der Geist der Traurigkeit. Er ist der Geist der Freude. Weil im Himmel ist Freude. Ich kann das nicht so ganz zusammenkriegen, wie es genau ist. Also Gott ist barmherzig, er ist der Vater, er weint mit, er ist traurig mit, er spürt das alles mit, er ist entsetzt über die Grausamkeiten und er sehnt sich auch danach. Und er weiß, es kommt der Zeitpunkt, dann ist das alles vorbei. Aber gleichzeitig ist im Himmel die ganze Zeit eine Feier um den Thron Gottes herum. Die Engel singen und Jesus wird gepriesen für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Da ist ein Fest. Ein permanentes Fest. Ich würde sagen 24-7, aber es stimmt auch nicht ganz. Es ist über der Zeit, es ist permanent. Im Himmel ist Freude, wenn ein Mensch auch nur umkehrt, Jesus erkennt, dann heißt es, da ist Freude im Himmel. Und so ist Freude im Himmel. Und wenn wir verbunden sind mit Gott, mit dem Himmel, dann heißt es, wir sind verbunden mit der himmlischen Freude. Und das kann manchmal so abwechselnd gehen. Aber die Grundmelodie unseres Lebens sollte Freude sein, sollte ein Fest sein, sollte Ausgelassenheit sein. Und wenn du jetzt sagst, ja, Prediger, was sprichst du da vorne? Machst du mir noch einen Vorwurf, dass ich das gerade nicht kann? Nein, versteh es bitte nicht als Vorwurf. Wenn du in einer schweren Zeit bist, wenn du richtig durchs Tal gehst, dann musst du dich jetzt nicht irgendwie anstrengen und sagen, so, jetzt muss ich aber noch künstlich feiern. Nein, dann mach doch einfach dem Heiligen Geist Raum. Vielleicht suchst du auch ein seelsorgerliches Gespräch, lässt für dich beten, dich segnen, damit die Grundmelodie der Freude wieder auch in dein Herz kommt. Wir brauchen das. Wir brauchen die Freude, wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Sonst geht es einfach bergab und das Leben wird immer enger und immer trauriger und immer bitterer. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Die Frucht des Geistes besitzt das Element Freude. Und das sagt Gottes Wort uns zu. Manche entspannen sich durch Alkohol und zu viel Alkohol. Nein, das sollten wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Wir können in die Gegenwart Gottes gehen, ihn preisen und loben und segnen lassen und dann durchbrechen zu der himmlischen Freude. In Römer 14 hat Paulus geschrieben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Freude im Heiligen Geist. Also das ist jetzt nichts gegen Essen und Trinken. Wir wissen, die Bibel ist voll und viele Feste haben gerade damit zu tun gehabt, dass man richtig gut isst und trinkt und feiert. Ja, auch Wein trinkt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus das erste Wunder, was er getan hatte, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Freude im Heiligen Geist. Ich denke an eine Begebenheit von König David, als Saul noch König war. Und Saul hatte immer wieder solche massive Attacken. Man würde heute sagen, eine depressive Verstimmung. Oder es wurde ja noch schlimmer bei ihm. So Gedanken Richtung Suizid und so. Und dann hat er es war so klein David, der in seiner Nähe war und der konnte gut Harfe spielen. Ja, es war so die Gitarre der damaligen Zeit. Und dann hat er gesagt, spiel mal ein paar Lieder. Und durch diese Lobpreislieder verließ Saul diese depressive Verstimmung. Oder eben auch die finsteren Geister, die sein Leben so schwer machten. Und so hat er das genau angewandt, was Paulus hier auch im Epheserbrief beschreibt. Kommt hinein in die Gegenwart Gottes und ganz praktisch könnt ihr einfach Gott loben und preisen und euer Herz aufmachen und weit machen und dann wird diese zerstörerische Traurigkeit euch verlassen. Es gibt so viele Belegstellen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Paulus lobt die Gemeinde der Thessaloniki, also aus der Stadt Thessaloniki, und er sagt, ihr habt so viel Bedrängnis, ihr habt so viel Druck, es war Christenverfolgung, es ging ihnen äußerlich richtig schlecht, aber sie haben Raum gemacht für den Heiligen Geist und so hatten sie mitten in Zeiten von Druck die Freude des Heiligen Geistes. Oder ich denke auch an 2. Korinther 3,17, wo es heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, auch in Korinth gab es Christenverfolgung. Und Paulus hat gesagt, ja, vielleicht seid ihr äußerlich nicht frei, vielleicht habt ihr viel Druck, vielleicht wird euch manches genommen und ihr werdet eingeschränkt, aber innerlich im Herzen seid ihr frei durch den Heiligen Geist. Und ich möchte zu einer vierten Parallele kommen. Die Wirkung entfaltet sich kontinuierlich. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. So, was heißt das? Wenn man einmal zu viel trinkt, ja, das ist nicht gut, es gibt wahrscheinlich am nächsten Tag Kopfschmerzen und so, der nächste Tag ist im Eimer, wenn man zu viel trinkt. Aber naja, wenn das mal so ein Ausrutscher ist, dann wird es das Leben nicht wirklich verändern. Und so ist ja auch im Regelfall dann die Erfahrung, wenn es einmal mal richtig zu viel war, dann hat man seine Lektion gelernt und lernt, okay, das war nicht gut und das will ich auch nicht wieder haben. Wenn es allerdings immer wieder passiert und wenn es vielleicht zu einer Abhängigkeit kommt, dann geht das Leben so richtig bergab. Dann wird all das Gute gehemmt und dann werden wir ein Leben führen der Verwahrlosung und ganz anders, und das ist hier der Kontrast, ist es, wenn wir kontinuierlich dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann wird genau das Gegenteil passieren. Dann werden wir kontinuierlich erleben, wie die gute Wirkung des Geistes Gottes unser Leben bestimmt und unser Leben verändert. Wie manche Sünden in unserem Leben einfach so weggehen. Und manche Sünden, weil es schlechte Gewohnheiten sind, die wir lange eingeübt haben, Zeit brauchen. Aber dann dürfen wir, wie ich eingangs sagte, zu Jesus sagen, bitte sei mir gnädig. Ich bin schon rein um des Wortes willen, aber bitte, ich brauche jetzt Fußwaschung. Und dann bitte füll mich wieder mit dem Geist. Und so gibt es eine Entwicklung, ein geistliches Wachstum, das also nicht einfach so ist. Ich kenne keinen Menschen, der einfach nur so geistlich wächst, sondern im Regelfall ist das so ein bisschen eine Schlangenlinie, die aber doch allmählich nach oben geht. Weil wir einfach in dieser Welt sind, mit dem Staub dieser Erde, mit den sündigen Dingen dieser Erde, auch mit Verflechtungen in dieser Erde. Die Pharisäer haben ja versucht, sich von allem Bösen und Schlimm reinzuhalten, sich da abzusondern. Das Problem war, ja, sie waren in bestimmten Bereichen dann ganz gut unterwegs, aber dadurch haben sie eigentlich das Größte und Wichtigste verpasst und haben eigentlich schlimmer gesündigt als so manche Sünder, weil sie haben die Menschen nicht mehr geliebt in ihrem Umfeld. Sie haben sich zurückgezogen, sie haben eine heilige Insel gebildet, sie haben mit dem Finger gezeigt auf die anderen, die es nicht so geschafft haben, sich von den unreinen Dingen fernzuhalten. Und dann war eigentlich die größere Sünde in ihrem Herzen diese Menschenverachtung, diese Selbstgerechtigkeit. Und auch davon will der Heilige Geist uns befreien und reinigen. Und diese Dinge brauchen im Regelfall Zeit. Von einer Sucht kann Gott die Gnade schenken, dass es von einem Tag auf den anderen gelöst ist. Aber Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit, das sind schon so richtig fiese Dinge in uns. Die brauchen Zeit und wir brauchen das kontinuierliche Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns allmählich umbaut. So wie Jesus von den beiden Söhnen gesprochen hat, von dem unglaublich barmherzigen Vater, von dem gnädigen Vater und von den beiden Söhnen. Und ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte so ist, aber bei manchen ist es eher die Geschichte des jüngeren Sohnes, die wirklich bei den, ich sag's jetzt mal so, bei den Schweinen gelandet sind, bei Dingen, wo sie sich nur noch schämen können. Aber dann hat etwas in ihrem Herzen gearbeitet und die haben gesagt, ich will zurück zu meinem Vater. Vielleicht darf ich da wie so ein Knecht sein. Und was macht der Vater? Keine Vorwürfe. Er freut sich einfach. Hier kommt ein Zerbrochener zurück. Der sagt, bitte sei mir gnädig. Und Gott ist gnädig. Aber der ältere Sohn, der dachte, ich bin ja der Reine, ich mache alles richtig. Er war auch nicht am Herz des Vaters. Er hatte ganz andere Probleme, als der Vater sagte, und er liebt ihn ja auch total. Und er sagte, hör mal, mein Sohn, der ist wiedergekommen, für mich gibt es gerade nichts anderes als feiern und fröhlich sein. Ja, aber mir hast du nie auch nur ein bisschen was gegeben. Er war so isoliert, er hatte überhaupt keinen Kontakt zum Vaterherzen Gottes, obwohl er das Haus nicht verlassen hat. Hat er in einer Scheinwelt gelebt, in einer verzerrten Wahrnehmung, dass er dachte, ich mache ja alles richtig. Und ich sage euch, das ist gar nicht so leicht, davon frei zu werden, denn ich kenne auch diese Züge in mir, der Richtigmacher. Und wie schnell geht das, dass man die anderen verachtet? Weil ich mache es ja richtig, ich schaff's ja, ich streng mich ja an. So, wir wollen jetzt gleich zum Tisch des Herrn gehen. Und das wird der Höhepunkt dieses Gottesdienstes sein. Und das ist so schön, dass wir heute diese Möglichkeit haben, Jesus Christus persönlich zu begegnen und auch zu reagieren. Hat der Heilige Geist heute Morgen zu dir gesprochen? Ist dein Herz offen, dass Gott zu dir sprechen darf und dein Leben auch verändern darf? Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, was der da vorne erzählt, das klingt irgendwie so vertraut mit Gott, das kenne ich ja gar nicht. Gibt es das überhaupt? Das ist ja komisch. Vielleicht auch jemand, der diesen Stream entweder live sieht oder später sieht. Wenn du so ein Mensch bist, der sagt, da wird von Dingen gesprochen, das gibt's doch gar nicht, das ist doch unmöglich, oder? Es ist möglich. Bei Menschen ist es unmöglich, hat Jesus mal gesagt, aber bei Gott ist es möglich. Gottes Liebe und Barmherzigkeit ist so massiv, so mächtig, er möchte jeden an sein Herz ziehen. So, ich weiß nicht, ob es in deinem Leben in der letzten Zeit massive Sünden gab, und du denkst, oh, da darf ich ja gar nicht mal jetzt daran überhaupt nur denken, in die Gegenwart Gottes zu gehen oder gar das Abendmahl zu nehmen. Aber warum bist du nicht bereit, Gott um Entschuldigung zu bitten und zu sagen, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Gott sehnt sich danach. Es ist der Teufel, der dich abhält und der sagt, du bist es nicht wert, du bist nicht würdig, du darfst nicht zu Gott gehen, du bist viel zu schmutzig und viel zu schwach. Und du wirst es nie schaffen. Das ist die Stimme des Feindes, der dein Leben zerstören will. So mach dein Herz offen und sag, okay, ich demütige mich, ich beuge mich. Ja, das war nicht gut, aber bitte Gott, vergib mir meine Schuld. Oder bist du so eher der, der denkt, nö, also mein Leben, also es ist eigentlich, ich bin schon, Gott kann schon stolz auf mich sein. Also echt, der hat da schon guten Fang mit mir gemacht. So diese Überheblichkeit. Diese feine geistliche Arroganz, die natürlich gar nicht geistlich ist. Frag dich mal, wie geht's dir, wenn Gott gnädig ist den Menschen, die noch so richtig kaputt sind? Was geht dir durch den Kopf, wenn du andere siehst, andere Gläubigen siehst, wo du dich fragst, das haben die ja immer noch nicht gelernt, das hat er ja immer noch nicht geschafft. Das sind alles so diese pharisäischen Elemente, die uns in Distanz halten. Von den anderen, von denen wir uns reinhalten wollen, aber dann lieben wir den Nächsten nicht. Und die Bibel sagt klar, zum Beispiel im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben, dann ist die Liebe zu Gott nur eine Einbildung. Lasst uns jetzt gleich zum Tisch des Herrn gehen. Lasst uns die Füße waschen lassen von ihm. Oder vielleicht das komplette Bad nehmen, weil wir ihn noch gar nicht kennen. Und sagen, ja Herr, nimm mein Leben. Reinige mich. Ich brauche Vergebung für mein Leben, für das Desaster meines Lebens. Aber wenn du sagst, das sind so kleine Dinge, dann nimm das auch ernst, wenn der Geist Gottes heute Morgen an dir gewirkt hat. Und lass dir jetzt gleich sozusagen die Füße waschen von Jesus. Sein Blut macht uns rein. Sein Blut bringt uns in engste Verbindung mit der Liebe des Vaters. Und wo die Liebe des Vaters wohnt, da ist auch die Liebe für die Menschen. Egal in welchem Zustand sie sind. Lasst uns gemeinsam ein Lied singen und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern.